Charles wurde gesagt, er hat ein gutes Rennen gemacht, er hat seinen Job gut erledigt. Und Charles hat dann nur gesagt, yeah, I did my job, but being nice fucks me over all the fucking time. It's not even being nice, it's just being respectful. Und dann kam Fred Vasseur aufs Radio und hat nur gesagt, Charles, so nach dem Motto, calm down, Bruder. Es ist Zeit, dass du dich abregst, weil du bist auf dem Funk, das wird gebroadcastet. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast oder sollte ich sagen zum Podcast, der jetzt endlich verkünden kann, dass wir einen World Champion in der Formel 1 2024 haben, Perke.
Ja, es wurde Zeit. Also ganz ehrlich, es hat lang gedauert, dass wir hingefiebert haben. Wir wussten alle schon länger eigentlich, dass Max Verstappen Weltmeister ist, dass Lando Norris da nicht wirklich mehr hinkommen wird. Ich meine, seit Miami hat er nicht wirklich viele Punkte aufgeholt. Also quasi fast gar keine. Und deswegen, es war nur eine Frage der Zeit, bis Max Verstappen gewinnt. Heute früh, in der Früh wirklich, das war eine Zeit, ich habe es nicht geschafft, um die Uhrzeit an einem Sonntag aufzustehen. Und ich war trotzdem da. Ich habe es mir trotzdem live angeguckt. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, worüber wir reden müssen. Wir reden da im Rennverlauf noch drüber. Erstmal gibt es ein Thema, das wir am Donnerstag schon angefangen haben. Aber da wir die Folge am Donnerstag schon Mittwoch aufgenommen haben, konnten wir nicht alle Bereiche damit einfließen lassen. Es geht um die Liveries. Und eine Livery haben wir noch nicht bewertet, das wollen wir natürlich nachholen. Denn nach unserer Aufnahme hat VCarb noch rausgehauen, dass sie eine Livery raushauen. Am Donnerstag, die Folge war sehr harmonisch. Wird sie jetzt auch harmonisch bleiben, Paul?
Diese Livery, ich glaube, könnte ein großer Streitpunkt bei uns werden. Und vielleicht tatsächlich aus unterschiedlichen Richtungen, wie man sie normalerweise erwarten könnte. Denn ich sag dir, wie es ist, ich finde diese Livery unfassbar scheiße.
Na, okay. Warum findest du die Livery scheiße?
Hätte VCarb einfach mal die Livery aus dem letzten Jahr gebracht.
Nein.
Die war nämlich eine absolute 10 von 10. Die war unfassbar gut. Aber diese Livery war so unfassbar schlecht. Ich wirklich habe selten eine schlechtere Livery gesehen.
Also ich bin ja Certified VCarb Las Vegas Livery Hater. aber dieses Rennwochenende kann ich das nicht sagen, denn ich finde die ganz schick. Ich finde die jetzt nicht unfassbar umwerfend. Ich sag nicht, die brauche ich jedes Rennen. Aber ich finde sie für eine Special Livery ganz schick. Und wenn ich dann sehe, was letztes Jahr da in Las Vegas rumgefahren ist bei VCarb, also im Vergleich finde ich die wunderschön. Also ich finde sie ganz schick im Vergleich zu letztem Jahr wunderschön. Ich würde eine 6,5 geben, vielleicht, ja, so eine 6,5 würde ich der
heißt für dich
geben.
6,5.
Nein, im Vergleich zur letzten Jahr-Livery. Generell finde ich die Livery ganz schick, ganz okay. Aber im Vergleich zur VCarb-Livery letztes Jahr ist das die beste Livery, die ich je gesehen habe, gefühlt.
Das ist crazy. Also, gottlos. Das machen wir bitte heute das machen wir nicht als Umfrage. Schreibt uns einfach mal auf Insta @undercutpodcast eure Meinung zu Delivery, was ihr so denkt, auf wessen Seite ihr seid. Als Umfrage machen wir etwas anderes als Umfrage. Wenn ihr das jetzt hört, könnt ihr gleich runtergehen zur Umfrage auf Spotify, gleich abstimmen. Wer von euch denkt, wer denkt, ihr wird tatsächlich Zweiter in der Fahrer-WM, würde ich machen. Oder entweder Perke, je nachdem, vielleicht auch eher die Frage, wer gewinnt die Konstrukteurs-WM?
Ja, das finde ich spannender sogar fast.
Ja, dann machen wir es so, wer gewinnt die Konstrukteurs-WM? Dann machen wir das als Frage. Und aber ihr könnt uns auch gerne auf Insta oder auf Discord oder sonst wo schreiben, was ihr denkt, wer tatsächlich Zweiter in der Fahrer-WM wird. Ich meine, es sind nur knapp, ich sage jetzt mal, 20 Punkte, die jetzt noch Norris und Leclerc trennen. Also ich glaube, das wird auch nochmal sehr spannend werden. Daher schreibt gerne, uns würde es sicherlich interessieren.
Ja, bekomme ich noch eine Zahl von dir, 1 bis 10, VCarb-Livery?
Maximal eine 2.
Das ist krass. Das ist sehr krass. Ich finde die Farben eigentlich ganz schick, muss ich sagen. Was findest du nicht gut an der Livery?
Du hättest mich eher fragen können, was ich gut finde an dieser Livery. Also ich glaube, da wäre ich schneller fertig mit.
Magst du die Farben nicht oder was ist es?
Du, die Farben an sich könnte man sicherlich cool machen. Aber ich finde, der Designer von der Livery müsste einfach recht schnell gefeuert werden.
Na gut. Dann gehe ich mal nicht weiter auf die Livery ein. Wir bleiben bei Fails aus der Red Bull-Familie,
also,
aber.
Ich greife noch eine Sache schnell noch schnell nach. Ganz ehrlich, wenn ich diese Livery sehe, da finde ich ja den Red Bull Livery Designer am Anfang der Saison, der macht einen richtig guten Job.
Ja, der macht nichts falsch, ja.
Im Vergleich.
Würdest du lieber die Star Wars Livery haben oder die Livery?
Ja, wir brauchen jetzt nicht so weit zurückgreifen. Also da nehme ich schon lieber die hier. Also die Star Wars war schon gottlos. Also die war schon richtig gottlos.
Die war wirklich schlecht. Aber da sind wir ja gleich bei Red Bull. Da können wir auch gleich über Fails bei Red Bull reden. Oder sind es denn überhaupt so große Fails? Darüber muss man natürlich auch reden. Denn am Freitag, die ersten freien Trainings liefen gar nicht bei Red Bull. Ich glaube, das zweite freie Training war es, wo dann Max Verstappen auf 17, Checo Perez auf 19 standen. Und da dachte man sich, was ist denn hier los, dass die beiden unter den letzten Vieren sind? Und man dachte sich, oh Gott, die WM geht auf jeden Fall bis nach Katar, weil das ist ja schrecklich, was da abgeht. Und dann wurden News groß, ey, Red Bull hat den falschen Heckflügel mitgebracht. Oder generell irgendeinen falschen Heckflügel. Wozu man sagen muss, bei Red Bull hat man ja gesagt, sowohl Dr. Helmut Marko als auch Christian Horner haben gesagt, wir haben gar keinen Heckflügel, der so für eine Strecke angepasst ist wie Vegas oder auch für Monza, die so auf so wenig Abtrieb geben. Manche Teams haben ja extra für Strecken wie Vegas und Monza einen eigenen Heckflügel gemacht, damit man halt auf diesen Strecken gut ist. Red Bull hat gesagt, für so Strecken wie Monza oder Las Vegas machen wir gar keinen einzelnen Heckflügel, sondern wir sparen dieses Budget, was wir für die einzelnen Heckflügel für die Strecken hätten, in der Budget Cap einfach ein und setzen die irgendwo anders ein. Und Catering deswegen hatte man halt, wie bitte?
Catering zum Beispiel,
ja, zum Beispiel. Und setzen das halt irgendwo anders ein. Und deswegen hatte man einen schlechteren Heckflügel. Man hat dann von Freitag auf Samstag da noch ein bisschen rumgewerkelt am Heckflügel, dass es besser wurde. Man hat ja auch im Qualifying im Rennen gesehen. Irgendwie hat es ja funktioniert. Man war trotzdem noch langsamer als die anderen auf den Geraden, was ich gelesen habe. Anfangs waren es 7 km/h, die man auf jeden verloren hat. Das ist schon eine Menge, wenn es nur vom Heckflügel ausgeht und auf einer Strecke wie Vegas, wo Topspeed halt so wichtig ist, wie auch in Monza, wo es wichtig ist, sieht man halt die extra Kamera, die fehlen an jeder Stelle. Und das war eigentlich das ganze Drama um den Heckflügel. Es wurde berichtet, man hat einen falschen Heckflügel mitgebracht, dabei hatte man nicht mal nirgendwo einen richtigen. Es gab nur falsche Heckflügel für diese Strecke bei Red Bull.
Ja, aber am Ende des Tages wurde es trotzdem ein DIY-Projekt, weil, ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, aber der Flügel sah ein bisschen komisch aus, oder? Ist dir nicht aufgefallen, dass
hier doch,
so einfach Einkerbungen und so gemacht wurden? Richtig, das meine ich ja mit DIY-Projekt. Es wurde einfach mit so einer kleinen Kreissäge, haben die hinten einfach so den Teil wirklich rausgeschnitten, einfach weggecuttet, um den Flügel so ein bisschen anzupassen. Habe ich mich auch im ersten Moment gefragt, wie zum Henker ist das eigentlich in den Regulations erlaubt? Aber anscheinend war es ja erlaubt, weil es gab keine Probleme. Die FIA hat nichts beanstandet und es hat ja funktioniert am Ende des Tages.
Naja, es hat funktioniert bei einem Fahrer. Da sind wir am Samstag.
Ja, beim anderen lag es nicht am Heckflügel.
Das ist richtig. Beim anderen liegt es zurzeit auch am Talent wahrscheinlich, denn wir haben hier wieder einen Red Bull, der rausgeflogen ist in Q1.
Und erzähl es schon, erzähl es richtig, Perkel. Du hast das Qualifying ja nicht gucken können und ich habe dir nur auf WhatsApp geschrieben, Q1 wird dich zum Schmunzeln und Verzweifeln bringen. Und du hattest schon den richtigen Riecher, als du diese Nachricht bekommen hast.
Ja, natürlich, wenn man das hört, dann ist offiziell das ist offensichtlich im Kopf, ja, Sergio Perez ist raus. Ist ja immer so.
Also ist ja also jetzt Zitat, auch keine Überraschung, dass
das Zitat war, ich rieche Perez. Ja, habe ich gut gerochen. Muss ich ja, sagen, habe ich
sehr gut gerochen.
Also Perez mal wieder in Q1 raus, wurde dann von Vegas 4 auch noch ein bisschen gemobbt. Dann wurde er selbst auf der großen Sphere eingeblendet und mit Daumen runter hat er da gezeigt. Also fand ich auch ganz lustig. Gibt's da noch was zu sagen eigentlich? Gibt's da noch irgendwas Besonderes zu sagen zu Perez, der in Q1 rausfliegt? Ich glaube nicht.
Ja, Business as usual halt aktuell. Mehr habe ich von Perez. Es tut mir leid, wenn ich das sage, aber ich habe von Perez halt auch nicht mehr erwartet. Ne? Es ist, Perge, wir sind an diesem Punkt angekommen und es ist schlimm, dass wir an diesem Punkt angekommen sind. Das ist mich legit nicht einmal überrascht, dass Perez im Qualifying 1 rausfliegt.
Und das ist krass. Das ist immer noch ein Red Bull-Fahrer und wir müssen uns wirklich vorstellen, Red Bull ist jetzt, klar, zwar nicht das beste Auto im Grid, aber immer noch eins der besseren Autos. Also so Top 3 Autos ist es definitiv wieder gewesen. Und oder, ja, dieses Wochenende würde ich sagen Top 3 bis Top 4. Irgendwo da reiht man sich ein. Aber selbst wenn du nur ein Top 4 Auto hast, scheidest du ja nicht immer in Q1 aus. Das ist ja wirklich schlecht, aber das haben wir ja, das reden wir ja wirklich dieses Thema jedes Rennwochenende, weil erst
ja, aber
jedes
es passiert Rennwochenende ja auch wirklich jedes Rennwochenende aufs Neue.
Ja, also das ist wirklich krass. So schlecht kannst du doch gar nicht sein. Also das ist wirklich, also das ist schon seit Wochen, seit fast Jahren würde ich sagen, schockierend, wie
weißt,
schlecht
was ich sage? Perez doch ist. Pack mich in diesen zweiten Red Bull, ich schalte auch im Q1 aus, das kriege ich hin.
Ja.
Und ich werde auch von meinem Teammate Verstappen komplett zerstört werden. Also, wenn es die Faktoren sind, die nach denen Red Bull sucht, dann können sie auch mich da reinsetzen.
Das würde ich gern sehen. Dich würde ich gern mal einfach nur 5 Runden volle Pace fahren sehen wollen. Das war gar kein Deutsch gerade. Aber ich würde dich gern mal 5 volle Runden in diesem Auto sehen und dich dann aus dem Auto steigen sehen und gucken, wie es dir geht. Das würde ich mir gerne
angucken. Ich würde in der rechten Hand würde ich einfach direkt einen Drink nehmen und in der anderen, mit der linken, würde ich einfach direkt den Vertrag unterzeichnen, den mir Christian Horner und Dr. Helmut Marko hinhalten.
Ach so, okay.
Wir sind ja alle ein bisschen
Delulu, ne?
Wie bitte? Wir sind ja alle ein bisschen Delulu.
Da hast du recht, wir sind alle Delulu. Alle. Und vielleicht ist auch noch ein anderer aus der Red Bull-Familie Delulu. Aber darüber reden wir nachher noch mal. Jetzt werden wir erstmal chronologisch weitergehen am Samstag. Und zwar von Q1. Und ich will wirklich sagen, wieder Q1 ohne Überraschung, nenne ich es jetzt einfach mal. Die größere Überraschung war für mich wahrscheinlich sogar, dass Alonso Q1 rausgeflogen ist, nicht dass Perez Q1 Albon rausgeflogen ist. Albon, richtig, Albon auch in Q1 rausgeflogen.
Vor allem Vegas, eine Strecke, die dem Williams mit dem Straightline-Speed liegen müsste.
Richtig. Und Q2 hat sein Teamkollege für Aufsehen gesorgt, Franco Colapinto. Der hat nämlich mal wieder dafür gesorgt, dass die Mechaniker eine Nachtschicht einlegen müssen und das Auto zerstört. Also, Colapinto, ich weiß nicht, irgendwie, da hast du mir auch gesagt, du wirst sehen, jemand, der in letzter Zeit viel Geld irgendwie verprasst durch Unfälle oder so, und ich wusste nicht, wen du meinst. Und als ich das Qualifying danach geguckt habe, ist es mir gekommen, na klar, Colapinto hat mal wieder das Auto weggeworfen. Also, so gut er fährt, muss man wirklich so langsam abwägen, ist es das wert, ein Fahrrad zu haben, der eigentlich gut ist, der aber jedes Wochenende oder jedes zweite Rennwochenende das Auto so wegwirft, dass das geldmäßig nicht mehr verantwortlich ist oder verantwortbar ist, und dass die Mechaniker da jede zweite Woche eine Nachtschicht einlegen müssen. Das ist ja auch irgendwann dann für die Teammoral nicht mehr gut. Das heißt, du kannst so gut sein, wie du möchtest. Irgendwann kommt dieser Punkt, an dem das Talent und das Können auf der Strecke nicht mehr ausreicht, wenn man immer wieder solche Aussätze hat.
Ja, ich meine, ganz ehrlich, scheiß auf das Team in dem Sinne. Also die Mechaniker, das ist ihr Job, die machen das auch und die kriegst du auch moralisch davon überzeugt, das zu machen. Es ist halt einfach finanziell irgendwann nicht mehr tragbar für Williams. Ich meine, Williams ist jetzt kein Red Bull oder Ferrari, die einfach mit den Fingern schnipsen und die Sponsoren stehen Schlange, um einen Sponsoring-Deal mit denen zu machen. Die haben halt auch wirklich irgendwann mal ein gewisses Budget erreicht, was sie haben für die Saison, und dann geht's halt auch einfach nicht weiter. Und Colapinto hat in den letzten 2 Rennwochenenden sehr, sehr, sehr viel Geld gekostet und tatsächlich so gut wie keins halt reingebracht irgendwie.
Das ist richtig. Also Colapinto, so sehr wie wir ihn abfeiern, irgendwann muss man fragen, ergibt das so viel Sinn, ihm jetzt wirklich einen Fulltime-Sitz irgendwo zu geben und dafür einen
etablierten Fahrer auszuwerfen? Ja, vor allem, wo er gehandelt wird. Also wenn man gehört hat bei Red Bull, dass er da gehandelt wurde. Also jetzt mit den Performances würde ich mir da schon Sorgen machen. Also
das auf jeden Fall, weil das auch ein Red Bull kommt zu langsam an die Geldgrenze, wenn man merkt, die bringen keine Heckflügel für Strecken wie Monza oder Vegas. Da sieht man ja auch, die können nicht mit dem Geld um sich werfen, wie sie lustig sind. Und da können sie sowas sicherlich nicht gebrauchen, jemand, der das Auto jedes zweite Rennwochenende zerstört. Das ist ja auch irgendwann Quatsch. Deswegen, Colapinto soll sich einfach in Ruhe entwickeln und dann mit der Zeit vielleicht noch mal in die Formel 1 kommen. Nächstes Jahr halten wir, glaube ich, beide sehr ausgeschlossen, dass er nächstes Jahr wirklich im Auto sitzen wird.
Also ich glaube es nicht. Ich glaube, Red Bull wird das Ding intern lösen, ist mein Gefühl. Ja. Was dann mit Perez passiert, ist tatsächlich noch ein bisschen unklar. Aber ich komme irgendwie noch nicht so auf den Gedanken irgendwie, dass man wirklich Colapinto dann tatsächlich entweder in V-Cup dann reinsetzt oder in den Red Bull, wovon ich gar nicht ausgehe, ehrlicherweise. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Mann wird einfach bei Williams als Reservefahrer chillen und da sein. Und das Ding ist, wenn man den Tsunoda für nächstes Jahr hochholt, dann glaube ich ehrlich, dass man Isaac Hadjar hochholt.
Ja.
Da glaube ich einfach, dass man einen Lawson und einen Hadjar rocken wird und dass man dann halt guckt, wie sich das entwickelt. Weil ich meine, Hadjar ist ein guter Fahrer. Er bottelt zwar den F2 Championship komplett, aber er ist immer noch ein sehr, sehr guter Fahrer. Und ich denke, er verdient dann auch die Chance, einfach sich zu beweisen oder die Möglichkeit, sich zu beweisen. daher halte ich das für realistischer. Und es würde halt auch die eigene Akademie fördern und den Junioren weiter unten zeigen, dass man auch wirklich sich im besten Fall auf Red Bull verlassen kann, dass man auch seine Chance dann bekommt.
Ja, und dazu muss man auch noch sagen, Reservefahrer bei Williams, wo du nächstes Jahr von Fahrern wie Albon und Sainz lernen kannst, ist jetzt auch nicht so eine schlechte Anlaufstelle. Also das sind ja wirklich zwei sehr, sehr gute Fahrer, von denen du lernen kannst, von denen du alles mitnehmen kannst. Also ich glaube, das tut einem Fahrer auch gut, von so zwei Top-Fahrern, vielleicht nicht komplett Top-Fahrer, aber von zwei sehr, sehr guten Fahrern zu lernen. Das kommt ihm sicherlich auch sehr zugute. Du lachst schon wieder. Ich sage nicht, Albon ist ein Top-Fahrer. Ich sage, Albon ist ein Fahrer, der sehr gut ist. So sag ich. Er ist kein Top-Fahrer. Gerade die zweite Saisonhälfte. Er hatte viel Pech. Die zweite Saisonhälfte ist er aber auch nicht mehr so gut wie in der ersten Saisonhälfte. Das ist mir auch bewusst. Aber ich würde Albon immer noch in den Top 50% des Feldes sehen. Ich würde ihn immer noch zur besseren Hälfte zählen wahrscheinlich. Irgendwie so da den Dreh, so P8 bis P12 ist er bestimmt. Da kann man ihn ansiedeln, denke ich. Und von so einem zu lernen.
P8 ist schon wild.
8 bis 12, irgendwo in der Spanne. Irgendwo okay. In der Spanne, da kann man den reinzählen.
Alles klar.
Finde ich 8 bessere Fahrer als Albon jetzt im Grid. Finde ich 8 bessere. Zähle, okay, passe. George Russell besser, Sainz besser, Leclerc besser, Verstappen besser, Norris besser, Piastri besser, sind wir schon bei 6. Oh. Hamilton besser, 7, Alonso besser, 8. Ja, irgendwo bei 9 bis
Ocon, Gasly. 11.
Bei 9 bis 11 kannst du ihn nennen. Ich finde, Ocon und Gasly kann man schon wieder argumentieren, wer besser ist. Das kann man, meiner Meinung nach, kann man da schon wieder argumentieren. Ich sehe es, wenn jemand sagt, Gasly ist besser. Ich sehe es, wenn jemand sagt, Ocon ist besser. Ich kann es aber auch verstehen, wenn jemand sagt, Albon ist besser. Sage ich dir, wie es ist. Da kann man auch, an sich kann man da auch einen Yuki Tsunoda gern argumentieren, aber Albon sehe ich immer noch über Tsunoda. Liam Deswegen Lawson. Irgendwo 9 bis 12. 9 bis 12, nein, ich sehe Lawson auch nicht besser als ein Albon. Deswegen 9 bis 12, ich denke, da in der Spanne ist Albon ganz gut aufgehoben.
Okay, gut. Alles klar, das ist ein Thema für die Zukunft, was auch die Zukunft zeigen wird. Aber die zweite Saisonhälfte ist auf jeden Fall,
nicht gut.
Nicht gut. Das trifft es wahrscheinlich am besten. Kommen wir lieber zum Samstag und schauen wir uns an, was Samstag früh so alles Schönes passiert ist, nämlich im Qualifying. Ich glaube, Perke, es war sehr überraschend, vor allem gerade, wenn man die Pre-Weekend-Show von uns gehört hat. Dann wird man vielleicht ein bisschen verwundert gewesen sein, als man dann auf das Starting-Grid geguckt hat und dann tatsächlich zwei Autos dastanden, beziehungsweise eins, das andere hat es im Rennen dann erst geschafft, von denen wir gar keine Idee hatten, dass die tatsächlich vorne sein könnten. Und sie waren selber überrascht. Mercedes hatte selber am Freitag keine Ahnung, also Freitag, weil für uns Samstag, aber das Qualifying war ja am Freitag, hatte selber keine Ahnung, warum sie so weit vorne standen.
Ja, also die Pace von Mercedes war echt überragend. Und ich sag auch, hätte Hamilton das Qualifying nicht irgendwo verhauen, dann wäre Hamilton auch, also dann wäre es ein richtig geiles Duell wahrscheinlich um P1 im Rennen geworden. Hamilton hat sich im Qualifying ein bisschen verbaut. Hamilton wurde nur Zehnter. Aber George Russell, ein überragender Pole, ein Zehntel vor dem Zweiten, vor Carlos Sainz, den hätte man da predikten können, wenn man unsere Pre-Weekend-Show gehört hat, weil es hieß ja von allen, Ferrari, das wird ein richtig gutes Wochenende. Sainz wurde Zweiter, Leclerc wurde Vierter im Qualifying. Kann man jetzt nicht sagen, ist schlecht. Kann man aber sagen, gerade der Abstand von Leclerc auf Russell, was dann doch 4/10 sind, mit so viel hat man wahrscheinlich nicht gerechnet. Wir haben ja beide wahrscheinlich mit, ich glaube, wir hatten beide in unseren Predictions P1 und P2 Ferrari. Und deswegen schon überraschend, da einen Mercedes vorne zu sehen. Aber was ich noch überraschender fand als den Mercedes von Russell auf P1, ist P3. Denn da steht Pierre Gasly. Und das war dann doch überraschend, als ich dann gelesen habe, Pierre Gasly ist auf 3 und ich zu dem Zeitpunkt das Qualifying noch nicht gesehen hatte, habe ich gedacht, ja, das wird irgendein Chaos-Qualifying gewesen sein, irgendwas wird da los gewesen sein und Gasly wird davon profitiert haben. Aber nee, Gasly war einfach schnell, das Qualifying. Und das war dann doch faszinierend zu sehen, dass Gasly den Schwung aus Brasilien irgendwo mitnehmen konnte und direkt im Qualifying wieder in P3 umwandeln konnte.
Ja, also Gasly war auf jeden Fall impressive, sag ich mal. Aber am Ende des Tages, man hat ja gesehen, es hat im Rennen nicht gehalten.
Ja,
er ist dann letztendlich durch einen Motorschaden in die Box und musste das Auto abstellen. Aber realistisch gesehen, die Rennpace war nicht da vom Alpine. Das haben wir auch ganz klar gesehen. Also er wäre auch nicht jetzt irgendwie P5 oder irgendwas gewesen am Ende des Tages. Also es war ein krasses Qualifying, keine Frage. Aber es war ein bisschen out of place, sage ich jetzt mal, zur eigentlichen Pace des Alpins im Rennen. Weil da war Weltenunterschied dazwischen. Aber trotzdem, hat mich sehr gefreut, Gasly da zu sehen. Mein Mund stand auch ehrlicherweise eine Zeit lang offen, als das Qualifying dann vorbei war und gerade Gasly über die Ziellinie gekommen war. Also war ein schöner Schocker. Unerwartet, aber ehrlicherweise muss ich auch sagen, dass ich es genauso unerwartet fand, dass Verstappen tatsächlich vor Lando Norris im Qualifying stand.
Auf jeden Fall, damit hat niemand gerechnet, glaube ich, besonders nach diesem Freitag, wo es P17, P19 für Red Bull gab, wo es das Drama um den Heckflügel gab, dass man sich dann so recovert, dass Verstappen das Auto vorne Lando Norris stellt. Das ist impressive. Generell die Pace vom McLaren dieses Wochenende nicht gut gewesen. Oscar Piastri im Qualifying auch nur Achter gewesen. Also für den McLaren kein gutes Wochenende, was denkbar ungünstig für Lando Norris kommt, der den WM-Kampf irgendwo noch am Leben behalten wollte. Aber dann immer wieder Verstappen, der irgendwie, Verstappen ist halt so geil, der nutzt jede Schwäche aus von seinem Gegner, die er kriegen kann. Dieses Wochenende war eine Schwäche von Norris oder generell von McLaren und Verstappen ist direkt da, macht nicht mehr als er muss, der macht genau das, was er machen muss und das ist gut so. Und das macht aus Verstappen einen Champion. Der ist immer da, wenn er gebraucht wird. Und das ist einfach phänomenal. Max Verstappen ist ein phänomenaler Fahrer. Und mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Max Verstappen ist geil. Und bei Max Verstappen kann es auch irgendwie nicht überraschend kommen. Klar, das Auto war schlecht, aber es ist immer noch ein Max Verstappen, der das Auto fährt. Und deswegen irgendwo okay, dass er vor Norris steht.
Wie Norris auch im Interview nach dem Rennen dann gesagt hat, Max hat einfach keine Schwächen. Er hat auch keine gezeigt und er ist derjenige, der es am meisten verdient hat diese Saison. Und ja, es fasst es eigentlich perfekt zusammen, weil Max diese Saison über wirklich einfach fast fehlerfrei war. Sicherlich hatte er einige Momente, sage ich jetzt mal, die waren vielleicht ein bisschen grenzwertig auch, was das Reglement angeht. Oder was, naja gut, was heißt Reglement? Die Regeln von den Stewards. Aber die Stewards waren jetzt auch nicht immer sehr, naja, gleich mit ihren Entscheidungen, war ja auch sehr viel Flexibilität drin. Aber am Ende des Tages, der Mann saß de facto nicht im besten Auto. Und er hat ja auch zu Zac Brown, der ihn dann ja noch im Interview später gratuliert hat, gesagt, naja, du meintest ja, ich habe es ja bis jetzt immer nur im schnellsten Auto geschafft, dass ich gewonnen habe. Jetzt siehst du, jetzt habe ich nicht im schnellsten Auto gewonnen. Also es passt einfach am Ende des Tages. Er ist der verdiente Sieger der Saison. Das kann man einfach nicht abstreiten. Und es ist auch für mich die beste Saison, die er bis jetzt gefahren ist von seinen 4 Championships und die Saison, wo er sich am meisten verdient hat. Ja, 21 war auch special, aber 21 wird immer diesen faden Beigeschmack haben, dass das Ending einfach botched war.
Ja, check ich auf jeden Fall, wie du es meinst. Ich sehe auch die Saison von Max Verstappen als eine der besten, die er je gefahren ist. Wahrscheinlich eine der besten Saisons, die jemals gefahren wurde von allen Fahrern, die jemals gefahren sind. Weil man muss sich das auch mal überlegen, ich habe aufgeschnappt, ich habe es jetzt nicht gefact-checkt, gedouble-checkt, aber ich habe aufgeschnappt, dass Max Verstappen jetzt der dritte Fahrer erst der Formel 1-Geschichte ist, der eine WM gewinnt, während sein Team nicht in den Top 2 in der Konstrukteurswertung liegt. Und das ist auch schon mal ein Statement, erst der dritte Fahrer zu sein, der sowas schafft. Du hast es gesagt, viele haben ihm vorgeworfen, er kann es nur am schnellsten Auto. Und dieses Jahr hat er einfach das Gegenteil bewiesen, dass er nicht nur das Auto braucht, sondern weil er gewinnt das alles, weil er der beste Fahrer ist. Keiner aus dieser Formel 1 kommt an Max Verstappen ran, auch wenn es manchmal knapp ist, auch wenn manchmal, wenn andere Fahrer einen perfekten Tag erwischen, man Max Verstappen schlagen kann, klar, aber über eine ganze Saison würde ich sagen, solange Red Bull ihm irgendwie ein bisschen konkurrenzfähiges Auto baut, über eine ganze Saison ist Max Verstappen fast unschlagbar. Weil diese Konstanz, die er hat, hat kein anderer in der Formel 1. Und dieses konstant hohe Niveau, das ist einfach krass. Und Max Verstappen muss mittlerweile, also er muss in die GOAT-Debatte mit aufgenommen werden. Es ist der 4. Titel jetzt, den er feiert. Damit ist er, meine ich, erst der 6. Fahrer, der es jetzt geschafft hat. Ja, er ist der 6. Fahrer nach Schumacher, Hamilton, Fangio, Prost und Vettel. Das heißt, es ist auch schon eine sehr, sehr elitäre Riege, die er da aufsteigt. Das heißt, Max Verstappen gehört in die GOAT-Debatte. Max Verstappen ist einer der besten Fahrer aller Zeiten. Das hat er diese Saison besonders gezeigt. Das hat er natürlich auch. Wir dürfen auch letzte Saison nicht vernachlässigen. Klar, er hatte mit Abstand das beste Auto. Aber mit dem besten Auto hat er dann halt auch wirklich jeden Rekord gebrochen, den es zu brechen gab. Und das musste dann auch erstmal schaffen, da keine Aussetzer zu haben, sondern wirklich auch immer zu liefern. Auch wenn die WM schon lange entschieden ist und jedes Rennen, da du die letzten 20 Minuten in 20 Runden, 30 Runden ausfahren kannst, da keine Fehler zu machen. Max Verstappen ist ein anderes Level und er hat es absolut verdient. Und ich bin sehr gespannt auf nächstes Jahr, ob er nächstes Jahr das wieder zeigen kann, weil nächstes Jahr wird die WM wahrscheinlich so offen wie lang nicht mehr. Und da bin ich auf den Max Verstappen-Faktor gespannt im nächsten Jahr.
Also ich fasse jetzt mal die Saison von Max Verstappen sehr kurz und knapp zusammen. Max Verstappen hatte zum Zeitpunkt des Miami Grand Prix, also im Nachhinein, eine 62-Punkte-Führung in der WM. 16 Rennen später hat Max Verstappen über 16 Rennen hinweg nur einen Punkt verloren.
Ja, und das mit einem Auto, was sicherlich nicht das Beste war. Man kann bestimmt argumentieren, an einem Rennwochenende, an zwei Rennwochenenden war der Red Bull vielleicht das schnellste Auto. Aber die Regel war es nicht. Die Regel war, dass entweder McLaren oder Ferrari oder dann auch mal Mercedes schneller war. Aber die Regel war nie, dass Red Bull das schnellste Auto ist. Es gab Wochenenden, da war Red Bull nur das drittschnellste Auto, das viertschnellste Auto. Und sein direkter Kontrahent war im schnellsten Auto. Und das ist einfach nur impressive. Also das ist wirklich ein Niveau, das man so in der Formel 1 wahrscheinlich selten gesehen hat und selten auch in der Zukunft sehen wird.
Am Ende des Tages eine absolute Masterclass von Max Verstappen. Aber let's not take away the glory, nämlich von dem Rennsieger, welcher George Russell war. Und Russell hat es in einer absolut dominanten, ja, es war eine absolut dominante Performance von Russell am Ende des Tages. Hamilton ist zwar gut rangekommen, aber ich glaube auch nicht, dass Russell tatsächlich noch voll gepusht hat am Ende. Der hätte auch noch mehr gekonnt. Es wäre, wie du gesagt hast, vorhin sicherlich spannend geworden zwischen den beiden, wenn sie wirklich nebeneinander gestartet wären. Wer hätte dann gewonnen? Das wäre, glaube ich, die große Frage geworden. Aber Chapeau an George Russell. Absolut gute Performance. Aber ich habe das Gefühl, auch wenn Russell gewonnen hat und Verstappen Weltmeister geworden ist, ist für mich der größte Talking Point aus dem gesamten Vegas-Wochenende tatsächlich ein anderes Team. Und das ist nämlich Ferrari. Und zwar sind es hier zwei Punkte. Punkt Nummer eins. Wie zum Henker hat Carlos Sainz keine Strafe bekommen für das beim Pit-Entry, weil er clean über die weiße Linie gefahren ist, nachdem er im Pit-Entry war. Also für mich, das hätte legit keine mehr offensichtliche Strafe sein können, als das, was da passiert ist. Aber er hat einfach keine bekommen. Also da hätte ich gerne mal eine Erklärung für, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Und dann zweitens, die beiden hatten richtig Stress, Sainz und Leclerc am Ende, ne?
Und das ist ja nicht das erste Mal. Also das haben wir über die Saison ja schon einige Male gesehen und es ist irgendwie immer genau so rum. Leclerc sagt, ey, ich bin zu nett und Sainz scheißt drauf, was sein Team ihm sagt und überholt einfach und verteidigt einfach und macht, was er für richtig hält. Und man ist da ja jetzt zu geneigt, irgendwie eine Seite zu wählen, aber ich will da irgendwie keine Seite wählen, weil ich also irgendwie beide verstehen kann.
Also nur mal, um ganz schnell, für die, die es nicht mitbekommen haben, das Zitat zu bringen. Charles wurde gesagt, er hat ein gutes Rennen gemacht, er hat seinen Job gut erledigt und Charles hat dann nur gesagt, yeah, I did my job, but being nice fucks me over all the fucking time. It's not even being nice, it's just being respectful. Und dann kam Fred Vasseur aufs Radio und hat nur gesagt, Charles, so nach dem Motto, calm down, Bruder. Es ist Zeit, dass du dich abregst, weil du bist auf dem Funk, das wird gebroadcastet. Calm down, bevor wir das jetzt hier machen. Und es gab ja noch ein Szenario. Als, wenn ich mich nicht irre, Leclerc aus der Box kam, war er ja stand da vor Sainz. Und Sainz, oder beziehungsweise der Race-Engineer von Leclerc hat zu ihm gesagt, ja, Carlos wurde gesagt, er soll nicht überholen. Dann überholt Sainz Leclerc und Leclerc antwortet nur zurück, naja, versuch's beim nächsten Mal doch in Spanisch.
Fand ich lustig. Fand ich sehr lustig. Und wie ich schon gesagt habe, man soll da ja gefühlt immer eine Seite wählen und ich möchte keine wählen, weil ich irgendwo beide verstehen kann. Charles Leclerc, logischerweise abgefuckt. Ihm werden, Carlos Sainz werden Sachen gesagt, die Carlos Sainz nicht einhält. Am Ende ist Charles Leclerc der Leidtragende, weil er überholt wird, er verliert Punkte und so weiter und so fort. Deswegen kann ich Charles Leclerc da voll verstehen. dass er absolut genervt von Carlos Sainz ist und wie Carlos Sainz da rangeht. Andererseits kann ich auch irgendwo Carlos Sainz verstehen, denn der hatte jetzt vor Vegas noch 3 Rennen in einem Top-Team. Und er hat nicht die Sicherheit, dass er jemals wieder in einem Top-Team fahren wird. Und deswegen kann ich ihn so weit verstehen, dass er sagt, ja, ich scheiße jetzt drauf, ich fahre jetzt noch so lange richtig, richtig gute Ergebnisse ein, solange ich es halt kann. Weil wer sichert mir zu, dass ich jemals wieder die Chance habe, auf dem Podium zu stehen, wenn ich jetzt zu Williams gehe? Das kann ihm niemand sagen. Und deswegen sagt er, mache ich das doch, solange ich es noch kann, fahre ich jetzt noch aufs Podium, nerv halt vielleicht mein Teammate, der in 2 Rennen nicht mehr mein Teammate ist, weil ich von meinem Team auch abgeschossen wurde irgendwo und zu einem schlechteren Team muss. Ich kann beide Seiten irgendwo verstehen. Der genervte Leclerc und der auch wahrscheinlich irgendwo genervte Sainz, der noch irgendwo ein gutes Ergebnis holen will. Deswegen möchte ich da eigentlich keine Partei ergreifen. Natürlich ist das jetzt nicht die feine englische Art von Carlos Sainz, das muss man dazu sagen. Aber ich möchte jetzt nicht unbedingt Partei für einen Fahrer ergreifen.
Ja, du hast es eigentlich recht gut zusammengefasst. Man kann beide Seiten verstehen. Wenn ich Seite wählen müsste, wäre ich wahrscheinlich tendenziell eher auf Seite von Leclerc und Ferrari.
Ja, wahrscheinlich schon.
Weil am Ende des Tages, du bist ein Fahrer, der fürs Team fährt und das Team ist dein Chef, beziehungsweise der Teamchef ist dein Chef. Also halt dich dran, weißt du? Wenn abgesprochen ist, du überholst nicht, dann ärgert dich das zwar, aber es ist halt nur mal Teamorder und die hat man einzuhalten.
So sieht's aus. Da hast du komplett recht. So ist es. Und ich glaube, damit haben wir die größten Punkte des Rennens abgehakt. Wir haben zwar gesagt, Max Verstappen wurde Weltmeister, er hat es geschafft, weil er 5. wurde und damit einen Platz vor Lando Norris gelandet ist. Das nochmal zur Abrundung. Verstappen einfach 5., Norris 6. geworden. Und deswegen ist Max Verstappen Weltmeister. Die Lobeshymnen hat er jetzt genug bekommen schon in der Folge. Deswegen lass uns doch den Sonntag morgen groß abschließen, würde ich sagen. Und lass uns zu generellen News kommen, die es gab. Und da gab es auch
aber, was ich wollte gerade sagen, genau. Aber nicht abschalten, falls ihr jetzt dachtet, das wäre es jetzt schon mit spannenden Themen. Weil was jetzt kommt, könnte eine der geilsten News sein, die wir wahrscheinlich dieses Jahr bekommen haben. Wenn es wirklich so eintreffen sollte. Nämlich General Motors ist wohl sehr, sehr nah dran, als 11. Team in die Formel 1, als Cadillac, also General Motors, Cadillac, Andretti, F1 reinzukommen. Und weil, also das Gerücht ist, dass FOM dem Ganzen wohl zugestimmt hat, jetzt nach den, ich sag jetzt mal, Chefetagenwechsel. Und dann wir ab 2026 im besten Fall das 11. Team haben könnten und ab 2028 von Cadillac eigene F1-Engines bekommen könnten. Bis dahin würde allerdings wahrscheinlich das Andretti-Team von Ferrari beliefert werden.
Richtig, es gab Gerüchte, ist es denn Ferrari oder vielleicht doch sogar Honda, die Cadillac F1 dann beliefern? Jetzt deutet alles darauf hin, dass es Ferrari werden würde. Und ich glaube, das ist so, wie die Teamchefs auch drüber reden oder wie man die Interviews gehört hat, ist das schon fast noch nur noch eine unausgesprochene Sache, die nur noch endlich ausgesprochen werden muss und öffentlich gemacht werden muss. Ich denke, damit das öffentlich zu machen oder es offiziell zu machen, damit wird man abwarten, bis Abu Dhabi vorbei ist. Man wird das nicht bekannt geben, bevor die Saison vorbei ist. Man wird es danach machen. Davon gehe ich aus. Aber ich denke, wir werden die News noch in 2024 bekommen, dass Cadillac ab 26 oder dass General Motors ab 26 in der Formel 1 fahren würde. Über das Thema haben wir auch schon oft geredet. Wie stehen wir dazu, dass ein 11. Team da ist? Wir beide sind eigentlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, pro 11. Team. Das heißt, wir finden es nicht schlecht, dass es da ist. Das heißt, wenn das Team konkurrenzfähig sein kann, ist mehr Competition für alle. Das ist schon eine Chance für 2 mehr Fahrer, die sonst keine Chance in der Formel 1 bekommen würden. Das heißt, es hat eigentlich nur Pro-Punkte oder fast nur Pro-Punkte in unseren Köpfen. Formel 1 hat sich auch schon gezeigt, dass man es mit noch mehr Teams schaffen kann. Ich glaube, das war ja, keine Ahnung, 2012, 2010 da. Die Richtung gab es ja sogar noch 12 Teams. Das heißt, das ist organisatorisch auch alles irgendwo machbar. Deswegen, ich bin Fan davon, dass GM in die Formel 1 kommt dann.
Ja, same. Es bietet halt auch einfach vielen jungen Fahrern, glaube ich, einfach eine neue Chance, ein neues Team. Ist immer gut, 2 mehr Fahrer, die in der Formel 1 fahren können, ist es mehr Competition. Die anderen Teams müssen sich mehr anstrengen. Am Ende des Tages, für mich sind es nur positive eigentlich. Ich fand es auch immer ein bisschen stur, dass die Formel 1 gesagt hat, wir bleiben jetzt bei 10. Ich meine, warum nicht? Wir waren davor schon mal bei 22. Waren wir nicht sogar schon mal bei 24?
Ja, 12 Teams.
Mhm,
ja,
also eben,
waren wir schon mal.
Mach doch einfach. Ich meine, mich stört es jetzt nicht, ob ich da 20 oder 22 habe insgesamt. Also vielleicht höher als 24 Fahrer insgesamt würde ich jetzt auch nicht gehen. Also ich finde Formel 3 mit 30 finde ich schon komplett verrückt, weil du da auch einfach keinen Durchblick mehr hast. Aber ey, 22, 24 fände ich noch okay. Da könntest du dann schon wieder fast die Debatte aufmachen, wäre es dann auch angebracht, das Punktespektrum zu verschieben, dass man sagt, man macht nicht bis P10 Punkte, sondern bis P12 Punkte, wenn man zum Beispiel 22 oder 24 Fahrer hat, aber das ist nochmal eine eigene Debatte für sich, sollte das Thema hier wirklich tatsächlich bestätigt werden. Daher denke ich, bis dahin können wir uns das erstmal aufsparen.
So sieht's aus. Was wir uns nicht aufsparen können, ist mal wieder das Reden über Yuki Tsunoda. Denn der hat wieder einige Interviews gegeben über das Wochenende hinweg. Und da hat er eine Kampfansage gebracht in Richtung Red Bull-Sitz. Und er hat sinngemäß gesagt, ist nicht wortwörtlich übersetzt, aber sinngemäß hat er gesagt, egal wen man mir als Teamkollegen zur V-Cup schickt, ich werde sie weiterhin zerstören, bis ich die Möglichkeit bekomme, in diesen Red Bull zu steigen.
Das also ich sag's ich mal so, wir haben doch vorhin das Wort Delulu benutzt, ne?
Haben wir benutzt, ja.
Ja, also wir haben ja vor der Aufnahme, no joke, ich habe diese Notizen für die Aufnahme vor der Episode zum ersten Mal gesehen und diesen Punkt gesehen und ich habe einfach loslachen müssen. Und Perke wusste direkt, welchen Punkt ich angeguckt habe, ohne zu fragen.
Natürlich, über was sollst du hier sonst lachen? Das war ja logisch.
Ja, aber es ist halt wirklich, es ist halt clean einfach ein Witz. Also ja, du hast ja richtig gesagt, auch vor der Aufnahme, bei Daniel Ricciardo hat es zugetroffen. Stimme ich dir voll und ganz zu. Aber er ist nicht
auch
im Ansatz dabei, Liam Lawson zu schlagen. Und vor allem, naja, was heißt schlagen? Na, zerstören. Naja, also selbst schlagen ist aktuell sehr ausgeglichen.
Damit hat er dann zwei seiner drei letzten Teamkollegen zerstört. Daniel Ricciardo und Nick de Vries Nick de Vries würde ich auf jeden Fall als zerstört bezeichnen. Daniel Ricciardo kann man da auch irgendwo mit reinzählen.
Aber Ricciardo hat halt im Gegensatz zu de Vries tatsächlich mal gute Wochenenden.
Das ist richtig. Trotzdem wurde de Vries zerstört. So ist ja nicht. Also de Vries wurde wahrscheinlich mehr zerstört als die anderen.
Der wurde ja auch mit Season dann rausgekloppt, weil es einfach gar nicht mehr ging.
Ist richtig, weil er einfach gegen einen Yuki Tsunoda nicht mitkommen konnte. Das ist doch ganz klar. Jedenfalls zwei seiner drei letzten hat er dann zerstört. Deswegen, ich weiß ja auch, woher er kommt. Er will das wahrscheinlich auch gar nicht so derb ausdrücken, wie es dann am Ende einfach niedergeschrieben dasteht. Am Ende steht halt da, ich werde sie weiter zerstören. Und das hört sich sehr extrem an. Ich glaube, er wollte einfach sagen, ja, ich werde einfach mein Bestes, ich bin jetzt ein bisschen PR-Manager hier, ich werde weiterhin mein Bestes geben, ich werde versuchen, meine Teamkollegen immer weiter zu schlagen, bis ich endlich die Chance bei Red Bull bekomme. Und ich finde, so wie er da rangeht, das ist ja auch irgendwo ein gesundes Mindset. Er sagt, ich will meinen Teamkollegen schlagen, um beim besseren Team die Chance zu bekommen. Und das ist ja absolut logisch, dass das da so rangeht. Das ist, wie gesagt, ein bisschen sehr derb dann ausgedrückt am Ende. Aber dass er so denkt, ist logisch. Und ich denke, so wird Lawson auch denken. Ich werde jetzt Yuki Tsunoda zerstören und zu Red Bull gehen. Genau, der wird es ja genau so denken, wie es Yuki Tsunoda denkt.
Guck mal nach Mexiko halt zurück, wie der mit Perez da gedacht hat. Also, ja, der denkt das auf jeden Fall so.
Ja, eben.
Aber was ich habe halt auch so, weißt du, es gibt mir so ein bisschen Vibes von, yo, Albon hat auch Sargent und Latifi geschlagen. Und dann kam Colapinto um die Ecke.
Ja, check ich. Ich glaube, Daniel Ricciardo ist schon besser als Logan Sargent. De Vries kann man drüber streiten, ob er dann in der Formel 1 besser war als ein Sargent oder ein Latifi. Aber Daniel Ricciardo würde ich schon noch ein Regal über Sargent und Latifi einordnen. Ja, Colapinto ist halt ungünstig bei Albon jetzt. Das ist halt nervig, dass er
schlechtes so Beispiel,
ist,
ne?
Das ist ein schlechtes Beispiel jetzt, ja. Aber Lawson ist ein guter Fahrer, Tsunoda ist ein guter Fahrer. Wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass Yuki Tsunoda den Sitz mehr verdient, weil er einfach schon länger dafür kämpft, länger in der Formel 1 ist, dafür mehr gezeigt hat in der Formel 1. Jetzt wollen manche sagen, Yuki Tsunoda hat sich auch schon verplappert nach dem Vegas Grand Prix, weil er gesagt hat, when I step into the Red Bull. Und dann hat er ein bisschen sehr nervös geguckt. Manche haben es beschrieben als Tom Holland-Blick, den er dann drauf hatte, weil Tom Holland, Schauspieler, ist dafür bekannt, viel gerade bei Marvel-Sachen zu spoilern, aus Versehen, bevor er Film überhaupt rauskommt. Ich glaube nicht, dass er da sich irgendwie verplappert hat. Ich glaube überhaupt nicht, weil es ist ja bekannt, dass Yuki Tsunoda, oder es ist ja gerüchtet bekannt irgendwie so, dass Yuki Tsunoda nach der Saison einen Test bei Red Bull bekommt. Das heißt, when I step into the Red Bull, kann man genauso gut auf die Testfahrten nach der Saison beziehen, wo Yuki Tsunoda dann tatsächlich in diesen Red Bull steigt. Deswegen, da sollte man da nicht zu viel reininterpretieren.
Ja, ich glaube, das sollte man auch recht vorsichtig betrachten. Take it with a grain of salt. Am Ende des Tages, Perke, wir werden sehen, wer im Red Bull sitzt. So oder so, ich denke, es wird definitiv ein Upgrade sein zum aktuellen Fahrer.
Naja, außer es bleibt Perez.
Ja, außer es bleibt Perez. Aber ganz ehrlich, dann verliere ich meinen Verstand. Also, dann ist Ende der Fahnenstange. Also wirklich, dann ist Grenze erreicht.
Sehr verständlich.
Ja, aber ganz ehrlich, ich kann es mir langsam nicht mehr vorstellen. Also spätestens dieses Wochenende muss jetzt doch mal, also ich weiß, das sage ich jedes Wochenende, dieses Wochenende muss doch jetzt mal das gewesen sein, wo Red Bull merkt, das können wir nicht weitermachen. Aber es geht doch nicht mehr. Wie kannst du denn deinen Fahrer eigentlich so anblicken und mir denken, boah, Digga, der ist so geil und der macht so geile Performances, den behalten wir für noch ein Jahr.
Ja, ich verstehe es auch nicht. Also mich musst du da nicht befragen. Ich bin da genauso ratlos wie du. Da, ich weiß es auch nicht. Aber ich denke, damit haben wir die News der Woche und das Rennwochenende abgearbeitet. Wenn wir jetzt nicht groß was vergessen haben, dann kommen wir zum Schluss noch zu Kicktipp und F1 Fantasy, würde ich sagen. Ich habe Kicktipp schon offen, um also, das schnell auszuwerten. Perfekt.
Dann habe ich noch nichts offen, aber ich mache dann mal F1 Fantasy auf, wa?
Mach das. Und zwar hat dieses Rennwochenende gewonnen, nicht nur bei Kicktipp wahrscheinlich, sondern auch im Leben der Russell-Fan. Glückwunsch, Paul. Sieg von George Russell und Sieg im Rennen bei Kicktipp, perfektes Wochenende. Und Jess Lovesdale, die teilen sich den Platz 1. Und niemand wurde Dritter. Und damit haben wir in der Gesamtwertung keine Veränderung. Nico auf 1, das sieht mittlerweile schon sehr sicher aus, wenn man daran dann denkt, dass nur noch 2 Rennwochenenden sind. Nico, es ist sehr wahrscheinlich, dass Nico die Kicktipp-Liga gewinnen wird. Auf 2 Simon der Echte und auf 3 Fossi-Bärchen.
In F1 Fantasy, dieses Wochenende auf 1, Fighters 1.0 und dann Peter auf 2 mit dem wunderschönen Teamnamen Kikiki, Ra, Sweat, Sweat.
Schöner Teamname.
Schöner Teamname, gefällt mir auch, genau. Peter auf 2 und dann Felix auf 3. Insgesamt kann ich allerdings verkünden, dass es weiter unverändert bleibt in den Top 3, nämlich Maurice auf 1, Peter auf 2 und Felix auf 3. Dann kleine Veränderung auf 4 und 5, Noah nämlich vorbei an Luis, aber ich denke auch hier, ich meine F1 Fantasy, da gehen ja mal schnell Punkte an einem Rennwochenende weg, wenn man richtig falsch liegt. Ich würde es noch nicht als Over betiteln, aber da müsste jetzt schon noch einiges passieren, damit sich hier die Top 3 noch ändern trotzdem.
Na, das hört sich doch nach Spannung an in den letzten 2 Rennwochen, sowohl in der Formel 1 als auch bei uns.
So, Perke, dann, bevor wir jetzt diese Episode hier zum Ende bringen, möchte ich von dir jetzt in einem Quickfire ganz kurz zwei Dinge
wissen. Darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet.
Obwohl, machen wir 3 Dinge. Pass auf. Quickfire. Wer wird Zweiter in der Fahrer-WM?
Norris.
Wer wird Zweiter in der Konstrukteurs-WM?
Oh Gott, Zweiter in der Konstrukteurs-WM. McLaren.
Ja, was für Zweiter eigentlich? Ich meinte eigentlich Erster, aber ich hatte vergessen, dass Konstrukteurs-WM ja noch Erster offen ist. Also, okay, Ferrari. Also du denkst Ferrari, alles klar.
Ja.
Und wer wird Sechster in der Konstrukteurs-WM?
V-Cup.
Okay, alles klar. Sehr schön. Dann?
Uiuiuiuiui. Hilfe.
Interesting. Würde mich auch mal eure Meinung dazu interessieren. Falls ihr jetzt also auf Spotify gerade zuhört, schaut doch mal in den Kommentarbereich und kommentiert doch mal unter der Episode die 3 Dinge, die ihr denkt. Wer wird Erster in der Konstrukteurs-WM, wer wird Sechster in der Konstrukteurs-WM von den unteren Teams und wer wird noch Zweiter in der Fahrer-WM? Würde mich mal interessieren. Wir können ja inzwischen antworten bei den Spotify-Kommentaren, das ist ja das Schöne. Mal gucken, was für wilde Predictions ihr jetzt hier noch raushaut für die letzten 2 Rennen. Perke, ich bedanke mich für die Episode. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken, um deine wunderschöne Redeart hier zu verwenden.
Ach, wunderschön, ja.
Ja, oder? Und wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter. Und ich sage jetzt hier gleich mal an dieser Stelle zum Abschluss noch für diejenigen, die jetzt gerade tatsächlich noch hier sind. Freut euch auf Donnerstag. Die Katar Pre-Weekend-Show-Episode wird ausfallen, sondern ihr werdet am Mittwoch eine wunderschöne, oder nee, machen wir Donnerstag, am Donnerstag eine wunderschöne Episode bekommen, nämlich ein Interview mit einem gewissen Formel-3-Fahrer. Tim Tramnitz kommt am Donnerstag, die Episode. Ich wünsche euch etwas Schönes. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.